über den Stand zum aktuellen Vollgegenreparationsschluss. Ich werde mal eins sagen. Bei IFRAG läuft es im Moment so, dass die Papiere, die zukünftig als Exportdatei zur Konsolidation veröffentlicht werden, in verschiedenen Stati, glaube ich, ist. Ich höre es Status. Stadien. veröffentlicht werden, und zwar als Sitzungsunterlagen für die Gremien, und die Präsentation hier ist auf Grundlage des letzten verfügbaren öffentlichen Sitzungspapiers erstellt, und das ist eine Sitzungsunterlage von letzter Woche. Die Tech ist mit den Erwartungen zu der Sektorklassifizierung auf den Sekt 1 durch. Was aber noch fehlt, ist die Wortbefassung. Der Wort selbst hat dazu auch noch ein finales Say gemacht. Genau, worum es in dem Sekt 1 stand, jetzt also geht, darüber möchte ich den Fachausschuss jetzt informieren. Da war der kurze Disclaimer vorne. Schon gesagt, ist aber so, dass es im Moment noch kein öffentliches Papier gibt. Rechts unten ist in den Unterlagen, die den Fachausschuss der Link zu dem aktuellen Sitzungspapier. Wenn man draufklickt, dann kommt man überhaupt auf Sitzungsunterlagen, der zeigt nur, das ist Bestandteil. Ja, also der Sekt 1 selbst ist ja kein Berichtsstandard, sondern der Sekt 1 ist ein Klassifikationsstandard. Also dort steht auch nach aktuellem Stand keine Disclosure Requirements drin, sondern da steht im Grunde genommen eine Anleitung drin, wie nach den Vorstellungen des Standardsetzers ein Unternehmen sich bestimmten Sektoren zuordnen soll. Das könnte mehr als einer sein, kommen wir gleich nochmal darauf zu. Und wie diese Sektoren letztlich beschrieben werden sind. Das Ganze wird, auch wenn es keine Berichtsanforderungen enthalten wird, trotzdem als delegierter Rechtsakt zu der CSRD sozusagen umgesetzt bzw. verabschiedet durch die Europäische Kommission. Also es wird Teil der europäischen Sustainability- und Reporting-Standards. Das Papier besteht aus zwei Teilen. Ne? Der erste Teil, da geht es tatsächlich um die Beschreibung nochmal der Sektoren, wie man Sektoren auf Grundlage der Diskundierung entsprechend bildet. Teil 2 des Papiers erfolgt durch EFRAG eine Beschreibung, wie man vorgegangen ist, um die Sektorstandards und die Sektorklassifizierung zu erarbeiten, die dann das Ganze sozusagen in Bezug auf die einzelnen Sektoren aussieht, wird in jedem einzelnen Sektorstandard aber auch nochmal wiederholt. Das heißt, in jedem ESRS für einen bestimmten Sektor wird auch nochmal eine Beschreibung stehen, wie der Sektor aufgebaut ist und welche Exkludierung bzw. sonstigen Kodierungen dahinter stehen. Warum sage ich sonstige Kodierungen? Ich nehme ein bisschen was vorweg. Ne? Das basiert natürlich nicht nur auf der Exkludierung, sondern auch noch auf einer Sektorbeschreibung, die wir in der Taxonomie vor Ort zum Teil haben. EFRAG hat auch gleich gesagt, wenn wir diesen Sekt 1 jetzt zur Konsultation stellen, dann machen wir auch hinreichend klar, dass dieser Sekt 1 dann nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass der über die nächsten Jahre immer wieder auch mehr oder weniger granulare Überarbeitung erfahren kann, weil nämlich die eigentliche Sektorabgrenzung im Detail erst dann besprochen wird, wenn man bei dem entsprechenden Sektorstandard ist. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise bei Sektor Y feststellen, na, da ist im Moment nach der Sekt 1-Klassifizierung ein Gasput drin, der gehört da eigentlich nicht rein, weil da muss woanders sein, dann würde man das nochmal entsprechend ändern. Das ist nicht sehr glücklich. Ja? Aber das ist eine Vorgehensweise, die auch einen bestimmten Grund hat, und darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Genau, also der Standard selbst, das Papier, das sieht so aus, man sagte schon Teil 1, Teil 2. Es gibt diverse Anhänge. Natürlich gibt es auch in jedem ESRS auch einen Teil zu den Definitionen. Da stehen halt sehr viel drin im Moment. Bei den Application Requirements, die auch jeder ESRS hat, sind hier Beispiele aufgeschrieben. Beispiele, die Hilfestellung geben sollen, die sich Unternehmen in den Sektoren zurechtfinden, beziehungsweise nicht zurechtfinden, sondern die sich in den Sektoren zuordnen. Es gibt auch diverse Überleitungen, zum Beispiel einmal eine Überleitung zwischen den Sektoren, die sich im Reporting maßgeblich sind, zur Festklassifikation und die Sektorbeschreibung selbst. Also in einer narrativer Art, die es auch noch einmal sind. Wer sich im Vorpapier einer Vorwertung angeschaut hat, der wird feststellen, dass es hier eine Änderung gab. Die Allokation der Nase zu den Sektoren, die Sektorbeschreibung war vor, das war in einem Abschnitt drin, das hat man jetzt voneinander getrennt. Ja, warum ist die Sektorklassifizierung überhaupt relevant? Und zwar haben wir einmal im ISRS 1 diesen Dreierkanon drin, der Berichterstattung. Und zwar ist es ja so, dass nach der Vorstellung von IFAD und der Kommission so ist, dass Unternehmen die sogenannten sektorübergreifenden oder ISRS anwenden sollen, dann über Themen berichten sollen, die typisch für den Sektor sind. Ja, das ist auch eine Anforderung, die aus der neuen Finanzstruktur, also aus dem CFD heraus erwächst. Und darüber hinaus, und das ist die dritte Komponente, wenn es irgendwelche Themen gibt, die für aus Unternehmenssicht wichtig sind, die aber nicht hinweichen oder gar nicht geregelt sind, dann gibt es aber für den mittleren Teil der Vorrichtung ist die Sektorklassifizierung von Relevanz. Ne? Also das betrifft sozusagen einmal die Einteilung für Zwecke einer sektorspezifischen Berichterstattung. Und wir haben auch noch eine Relevanz aus ISRS 2. Denn ISRS 2 sagt, bereits in den sektoragnostischen Standards, es muss eine Übersicht dargestellt werden, und zwar eine Aufteilung der Umsatzerlöse nach den sogenannten ISRS-Sektoren. Also ich muss also vorher wissen, welchen Sektor klassifiziere ich mich zu. Und das ist sozusagen der Punkt, warum man den Set 1 jetzt eigentlich schon braucht, weil man nämlich sonst dieser ISRS-2-Anforderung gar nicht genügend tun kann. Grundsätzlich sagt EFRAG in der Vorgehensweise, die Tätigkeiten in einem Unternehmen sollen die Sektorzugehörigkeit bestimmen. Das hängt sehr eng zusammen mit der Frage, welche Impacts für die Emissionen als ein Transport oder ein Energieerzeugungsunternehmen für statistische Zwecke geschaffen wurde, die aber erstmals mal noch außerhalb, ich vermute erstmals, weil ich kenne keine andere Zahl, außerhalb dieses Zwecks auch für die Umwelttaxonomie Verwendung gefunden hat. Und dann gibt es in der Umwelttaxonomie auch bestimmte Aktivitäten, die im Moment noch keine Exkludierung haben. Und ich komme gleich noch zum Beispiel zurück. Die sind sozusagen auch als Aktivitäten bestimmten Sektoren zugeordnet. So, das habe ich im Grunde genommen auch schon gesagt. Ne? Das vielleicht noch im Detail, wenn wir die Anforderung aus ISRS 2 uns ansehen, geht die spiegelbildlich auch in die Sektorzuordnung zur Frage, welchen Standard muss ich anwenden. Überall. Und zwar sieht das so aus, die Zuordnung zu einem Sektor soll einmal reflektieren die Financial Neutrality und auch die Impact Neutrality. Also bleibt man sich sozusagen konsistent, bleibt man sich treu und sagt auch die Sektorzuordnung und die Darstellung der Umsatzerlöse nach ISRS-Sektoren hat auf der Grundlage der Double Neutrality zu erfolgen. Da hat man auch noch lange diskutiert über die Frage, wie formuliert man das genau aus. In dem aktuellen Set 1 in diesem Papier sieht es so aus, als wären es drei Kriterien, aber es sind tatsächlich nur zwei. Das ist aber eine Frage der Ausformulierung. Also letztendlich ist es so, stelle ich fest, ich habe 10% meiner Umsatzerlöse in einem bestimmten Sektor, dann bin ich von Seiten der Financial Neutrality in diesem Sektor quasi gefangen, muss dort auch entsprechend die Umsatzerlöse angeben und aber auch die Pflicht, den entsprechenden Sektorstandard anzuwenden, wenn er dann vorliegt. Bei der Impact Neutrality will man alle die Fälle jetzt erfassen, wo nicht unmittelbar ein Umsatzerlös dahinter ist. Also beispielsweise ein Unternehmen, welches bestimmte Stoffe aus der Erde holt, also Bergbauunternehmen, diese aber selbst gar nicht verkauft, sondern weiterverarbeitet zu bestimmten anderen Stoffen und dann auch einmal sagt, ja, das ist eigentlich von meinem Umsatzerlös, ja, bin ich ein chemisches Unternehmen, ja, dann habe ich aber trotzdem eine signifikante Tätigkeit, nämlich dieses Bergbaus, die auch mit wesentlichen Auswirkungen verbunden ist. Und aus diesem Grund bin ich dann quasi zum Beispiel in zwei Sektoren nicht zuordnen muss. Einmal in dem Sektor, wo ich die Umsatzerlöse maßgeblich nicht erzielen muss, einmal in dem Sektor, in dem ich wesentliche Aktivitäten entfalte und wesentliche Auswirkungen habe. Das führt eben dazu, dass Unternehmen auch verschiedenen Sektoren zuzuordnen.
Also ich habe mal jetzt eine ganz konkrete Frage und irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Jetzt bezogen auf die Financial Neutrality. wenn ich da an die ESG-Kriterien denke. Weil wenn Environmental kann, habe ich eine Vorstellung, was dieses linke Kästchen angeht. Oder bei Social und Governance, die ja in einem gewissen Rahmen eigentlich so bei allen Unternehmen vorhanden sein sollte. Wie wirkt sich das denn da dann aus? Wie soll ich das Gewicht?
Sie meinen,
ja, bei Arbeitnehmer, Sozialen und so.
Ja, korrekt. Ja, die Frage ist natürlich, letztendlich ist das sicherlich auch zum großen Teil auch dann Judgment durch das Unternehmen. Bei Umwelt ist es sicherlich am einfachsten.
Ja.
Na, und bei, im Sozialbereich könnte ich beispielsweise darauf abstellen, wo lasse ich produzieren und welche regulatorischen Anforderungen gibt es dort in Bezug auf Arbeitnehmerrechte, Social Dialog, Tarifabdeckung und so etwas. Ja.
Das heißt also, wenn Sie dann mehr als 10% Umsatzerlöse konstant in einem kritischen Auslandsumfeld generieren würden, dann wäre das so ein Fall.
Ja, dann müsste ich weg von dem Umsatzerlös. Das kann ich gerne so weiterleiten.
Ich stehe an der Tat.
Ja, das ist die linke Seite, das ist die Financial Management. Ich meine, entscheidend ist einer von beiden.
Ich wollte ja auch von der Financial Management.
Achso,
okay. Im Chat kann man es ja. Aber wie will man die Financial Materialität berechnen?
Aus dem Umsatz.
Ja, bezogen auf die ESG-Kriterien.
Eben, also das ist was anderes.
Dann wenn ich die Tätigkeit gesichert habe, weiß nicht, wie ich nicht finde, habe ich ja das Programm praktisch, was ist das in dem Zusammenhang jetzt ein relevantes Thema.
Perspektive aus.
Achso, genau. Ich sehe es auch so. Standard-PSAS, die wir jetzt hier in Drafts haben, die sind quasi immer anzugeben und dann, und das ist gerade im Mittelstand ein Thema, weil da haben wir ja viele hochdiversifizierte Unternehmen. Und mir hat es gestern so ein bisschen den Angstschweiß auf den Rücken getrieben, als ich gehört habe, dass pro Sektor Standard dann 500 Datenpunkte potenziell dazukommen. Wenn ich dann alleine meinen Arbeitgeber angucke, der in mindestens 3 bis 4 dieser Standards reinfallen wird, dann habe ich ja 2000 zusätzliche Datenpunkte informatieren können.
Nicht, dass das ja dann machen wollte. Das ist vielleicht ja auch gar keine schlechte Idee, diese Grenzung mit 4-6-8 ist, glaube ich, vermiete ich ganz deutlich nicht auf die Anzahl der Segmente, sondern auf den Umsatz, wenn man 50% erreicht hat. Dann braucht man nicht mehr.
Nee, die 75, das ist bei der Bestimmung der durchschnittlichen Segmente. Da muss ich zusätzliche Segmente, wenn die Berichtspflichten abgrenzen, wenn die Berichtspflichten nicht mindestens 75% der Gesamtumsätze des Konzerns haben.
Ja, das
ich will vielleicht mal kurz sagen. Du meintest ja, Dashboards werden genutzt für die Sektordefinition. Man hat manchmal, zumindest bei der Umwelttechnologie, auch gut, dass wir keinen Dashboard haben. Ist denn bei den ESRS, kann Nasput mehreren Sektoren zugeordnet werden, dass jeder Nasput nur einen Sektor zugeordnet. Ich habe da mal geguckt, bei der Umwelttaxonomie kann ein Nasput nicht nur mehrere Wirtschaftstätigkeiten, sondern auch mehrere, ich nenne es mal, Überschriften. Also einmal gibt es so den Sektor, nicht nur bei der Umwelttaxonomie, Wasserversorgung, einmal Verkehr, dann taucht dieselbe Nasput auf. Das ist auch bei den ESRS möglich. Ich kann das jetzt mal nicht ausschließen. Das war jetzt kein großer Diskussion. Okay, beides.
Über gleiche Möglichkeiten, wenn es nach Konzernstruktur bis zu Unternehmen angeschlossen hat. Zweite Einteilung hängt das separat mit der Stadt.
Das kann sein, weil die Bank ja wahrscheinlich nicht befreit ist, wenn es bei der Planierung der Perkonvention ist. Ob der Unternehmen nach Pi ist, wird von der CDU die Befreiung ausgenommen. Das heißt, da gibt es eine eigene Berichterstattung des Kapitals. Ja, das war ein Problem. Das ist nicht wie unser Hersteller.
Das ist ein Ziel.
Man hat halt auch diese schöne Regel, dass man
nichts
das sind abweichende Risiken und Auswirkungen, denn das besteht nicht immer rein nicht aus der Ausnahme raus, sondern ich muss auf diese Risiken, abweichende Risiken mal extra eingehen. Tätigkeiten beinhalten in der Taxonomieverordnung extra formuliert. jetzt hat, zum Beispiel Wasserstoff herstellen oder Speicherung von Strom oder Wärmeenergie. Dafür gibt es keine Desprobierungen, aber dazu die Verordnung, die Wettbewerbskriterien als Aktivität beschrieben. Und diese Aktivität gehört mit zu den Themen, die in dem, die Tätigkeiten, die für den Sektor Energieerzeugung, Energy Utilities relevant sind. Ja, noch ein Beispiel, so sieht die Integration von Nextcodes zum Thema Bergbau aus. Was wir hier zum Beispiel auch noch diskutiert haben, ist das Thema, dass bestimmte Unternehmen keine aktiven Bergbautätigkeiten mehr vornehmen, sondern nur noch mit reiner Nachsorge betraut sind. Die würden unter dieser Nextcode-Regelung gar nicht fallen. Sozusagen raus. Bei der Vollständigkeit halber müssten wir eigentlich noch rein. Genau. Das wäre für den Effekt wahrscheinlich. Genau.
Ist mit Blick auf die sektorspezifischen Standards das Thema Zulieferindustrie denn bei der Taxonomieverordnung ist das Thema Zulieferer ja noch unklar.
Also die Zulieferer sind jetzt bei den Standards, die jetzt bei Texon besprochen worden sind, das ist nämlich Oil & Gas & Mining. Da bin ich mit zuliefertechnisch, ist mir das nicht geläufig, wäre das wahrscheinlich das erste Mal gekommen, wenn wir den Road Transport bzw. den Automotive oder vielleicht auch eine Art wahrscheinlich, aber bei Road Transport könnte das ein Thema werden und bei den Automotives könnte es auch ein Thema werden, weil dort natürlich die Zulieferindustrie eine ganz große Rolle spielt. Die Abgrenzung geht auch, also wenn man sich einfach hier heute anguckt, das abgedatete Teil Tage später, stellt man auch fest, dass die Allokation von Nextcodes zu bestimmten Sektoren auch nochmal sehr, sehr schwankend ist. Wir hatten neulich den interessanten Disput, was ist denn mit Leasing-Aktivitäten? Genau, das Autovermietung. Ne? Das ist zu Roadtransport dazu oder nicht. Und es gibt ein Papier, da steht es drin. Es gibt wieder ein Papier, da steht es nicht drin. Also das atmet noch sehr stark. Also, das
ist auch bewegt.
Zu der Frage mit der Zulieferindustrie ist ja auch so die Frage, was betrachten die Sektorstandards eigentlich, die Value Chain oder nicht? Und ich weiß nicht, wie das bei den Standards bei Mining ist und Oil und Gas. Also bei Agriculture geht das ein bisschen hin und her. Also da ist teilweise die Value Chain drin und dann aber teilweise nicht. Also das ist so, das ist wirklich eine sehr wichtige Frage, wie das gemeint ist, auch im Zusammenspiel zwischen den Sektoren.
Bei Oil and Gas muss man sagen, dass die Wertschöpfungskette geht halt von Bohrer bis zur Tankstelle und auch für das Gerät, was man braucht, für die Bohrung, für die Entsorgung, also da ist wirklich eine Wertschöpfungsbetrachtung.
Okay, dann ein praktischer Fall für Unternehmen, das ich betone, als Bilddichtungsringe für Bohrplattformen.
Könnte von bisher eigener Topf, auch könnte man gerne zukommen.
Spannend.
Mit ein bisschen Glück ist es sogar dieser Punkt. Da haben wir den auf die Folie gemacht. Wenn wir den Ad-Hoc noch sehen.
Das ist dann in der nächsten Zuordnung, ist das, dann steht das dann drin. Ne? Also wenn jetzt für den Euro der sozusagen der Zulieferer auch befragt ist, dann steht das dort drin.
Meines Erachtens ist es wirklich so eine Formulierung, werden wir den Top noch mal vor mir sehen. Und in der Sektorbeschreibung, dass da steht, Zubehör jeglicher Art oder wie auch immer wir das auf Deutsch übersetzt haben. Vielleicht müssen wir nochmal 10 Stunden.
Genau, IFAC beschreibt es dann in dem Papier den Ansatz so, dass man das als sozusagen Top-Down-Ansatz gefahren hat. Und da steht auch, dass man den Sec-1-Raum bei der Erarbeitung der nachfolgenden Standards für alle Sektoren sozusagen als Fieldtest ansieht. Ne? Das hängt damit zusammen, was ich vorhin sagte, wenn der um den einzelnen Sektorstandard so darum dreht, kann man durchaus feststellen, dass der nach Zuordnung von Nextcodes noch nicht so glücklich ist und deswegen man nochmal eine Änderung an dem Sec-1 vornimmt. Und genannt ist zum Beispiel das Thema Sales und Trade.
Also das sind reine Handelsaktivitäten, mal zunächst in der Sektorabgrenzung. Aber was ist denn den Fall, dass wir zu dem Schluss kommen, dass bestimmte Risiken dort drinstehen, eigentlich zu dem Produktionssektor gehören müssen? Na, dann würde das bedeuten, dass man das entsprechend brauchen geht. Ja, und das wäre dann eine der noch permanent zu betreibenden Nachsorgemaßnahmen für den Sekt 1. Das Thema allein mit der Taxonomieverordnung war auch einmal Bestandteil der Diskussion. Man hat sich schon sehr stark darum bemüht, ein Alignment herzustellen. Aber ein vollständiges Alignment, sagt ich mal, ist vermutlich nicht möglich und hat unter anderem diese Beispiele hier genannt. Ne? Da geht es hier einmal um das Thema Air Conditioning, das ist in der Taxonomie. Der Energieaktivität zugeordnet und den SEC 1 gehört das zu Construction und Engineering. Oder bei Transportaktivitäten, die durch Pipelines erfolgen, ist das in der Taxonomie als Aktivität Wasser gefleckt und bei Draft ESS ist der SEC 1 übergesetzt zu dem Gas. Ich habe dann bei Tech nochmal die Frage gestellt, ob es denn nicht besser wäre, wenn man hier ein Full Alignment herstellt. Aber das haben erstaunlicherweise die überwiegende Mehrheit der Tech-Mitglieder ganz anders gesehen. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Und was vermutlich der Grund sein könnte, weil den Grund selbst, zumindest habe ich das nicht mehr mitgenommen, dass zum einen die Taxonomieverordnung ist fokussiert auf einen Teil von drei. Das ist eine Umwelttaxonomie. Die fokussiert sich auf Umwelt. Gegen die ISS und sagen, das breite Spektrum der Nachhaltigkeit betrachten, wie die SMG. Das ist immer bei der Taxonomieverordnung im Moment nicht. Das ist das eine. Und das zweite, die Berichterstattung in der Taxonomieverordnung ist auf einem granularen Level. Wir sind da auf Aktivitätenebene. Ja, und die Aktivitäten sind von der Konzernität her deutlich tiefer anzusehen. Das sind granularer als das, was wir mit dem Sektor ISS anstreben. Die Sektor ISS sind sozusagen etwas oder sozusagen deutlich weiter darüber. Sodass es dann natürlich in so einem Fall passieren kann, dass man einen bestimmten Sektor hat. Da sind Aktivitäten der Exkludierung mit drin. Und das ist dann bei der Taxonomieform ein bisschen anders. Aber es ist am Ende sowieso nicht vergleichbar, weil das Kausalitätsdeadline anders ist und auch der Fokus auf die Thematik ein anderer ist. Ich habe erst vorhin mit jemandem aus dem Fachausschuss Finanzberichterstattung gesprochen. Und es gibt noch mehr sozusagen Non-Alignments. Und ein Beispiel wäre die Green Asset Ratio für die Finanzmarktteilung für Banken. Aus dem aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis, aber die ISS auf einem handelsrechtlichen Konsolidierungskreis natürlich vorausgesetzt, dass man auch die Wertschöpfungskette entsprechend berücksichtigt. Aber das ist sozusagen auch ein bisschen so ein Nebeneinanderlauf der Systeme. Es gibt in dem SEC 1, ich muss mal ein bisschen tiefer überlegen hier, noch ein Thema, noch mal etwas in Teil 2 gesagt, zur Wesentlichkeit und zur Relevanz mit dem ISS 2, warum so viel Zeit hat. Da kommen wir im Zuge der Befassung mit den beiden Sektorstandards nochmal drauf zurück. Deswegen würde ich das jetzt an der Stelle nicht vorstellen. Wir haben. Dann hätte ich. Nee, das war es eigentlich. Genau.
Das eine ist Kompatibilität mit der Taxonomie. Ich glaube auch, das wäre schon wünschenswert, damit man da zumindest keine Zusatzarbeit leisten muss. Aber wenn es tatsächlich in der Taxonomie nicht so richtig schlüssig ist, warum man zum Beispiel den Transport via Pipeline Wasser zuordnet, wenn da Öl und Gas drin fließt, also dann bin ich auch dafür, dass man das eben Öl und Gas zuordnet, da wo es hingehört, verpflichtet werden muss. Ähnlich ist es auch bei den anderen Beispielen, die du gesagt hattest, Thomas. Wenn es jetzt um die Construction of GitHubs, also immer geht, dann ist das zwar im Einsatzgebiet Energie wichtig, aber erstmal ist das Unternehmen, was diese Wärmepumpen herstellt, verarbeitendes Gewerbe und gehört also in Manufacturing. Also, würde ich auch der Logik folgen. Der Vorgabe der Taxonomie. Dann gab es diese Diskussion über Sales und Trade, die ich finde ich ganz irreführend. Ich weiß nicht, wer die neue Frage in die Köpfe gepflanzt hat, aber im Grunde war da immer der Punkt, sie sagten, ja, man müsste ja auch immer den jeweiligen Trade-Sektor, dem zum Beispiel Manufacturing-Sektor zuordnen, weil ein Unternehmen, das was produziert, verkauft ja auch. Aber in der nächsten Klassifizierung geht es nicht um solche ja, Aktivitäten, wo ein produzierendes Unternehmen an seine Kunden verkauft, sondern da geht es um Wholesale Retail Trade, also Großhandel. Handelsketten oder dann auch Industrie der Einzelhandel. Da macht das auch Sinn, dass man eigene Sektoren hat. Aber die Diskussion finde ich irgendwie ganz schräg. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Und auch der Punkt, den wir eben hatten, mit Öl und Gas, ja, da sind auch Dienstleistungen. Aber wenn man dann eben guckt, was meinen diese Dienstleistungen? Es geht um Erbringung von Dienstleistungen, von Gewinnung von Erdöl und Erdgas. Das sind dann eben solche Dienstleistungen, die auf den Erdgas- oder Erdölfeldern verbracht werden. Da geht es nicht um, wenn jetzt ein Zulieferer Dichtungsringe liefert. Der gehört in Manufacturing, Dichtungsringe. Dann muss er eben auch den anwenden und nicht den Standard für seine Kunden. Also ich glaube, da ja, ich sag mal, werden auch Probleme diskutiert, die vielleicht gar nicht haben.
Es gab, so haben wir aus der PTF-Arbeit damals erfahren, genau dieses Thema mit der Abgrenzung von Sales und Trade. Ne? Und die Frage war, muss jetzt tatsächlich ein Industrieunternehmen, was Endprodukte für Kunden ist, wie Autos herstellt, müssen die jetzt unter Sales und Trade berichten, weil sie eine eigene Vertriebsorganisation haben.
Wenn sie Autobusse betreiben, damit quasi Retail Sale machen, dann müsste Retail Sale Standard annehmen. Aber das ist nicht der gleiche wie für die Automobilindustrie.
Genau, muss um die Produktion der Fahrzeuge.
Das ist so abzugrenzen, dass wenn etwas mit der Dienstqualität entspricht, dass das dann ein gleiches Kreis für die Produktion der Eigenschaften.
Das spielt jetzt hinter den Detektor zum Schnittstelle wieder.
Wir kommen ja dann auf das Thema Dienstqualität.
Ja. Ja, wenn man inzwischen Sektor zuschnitt, dann ist natürlich der Ansatz und Wesentlichkeit.